grüße euch mit dem Wochenspruch für heute. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Mir ist doch noch was eingefallen, was ich sagen muss über mich. Ich bin kein Prediger, ich bin kein Theologe, ich kann nicht Aramäisch, ich kann nicht Hebräisch, ich kann nicht Griechisch. Ich muss mich auf das verlassen, was mir an deutschen Übersetzungen zur Verfügung steht. Also alle, die es besser wissen, können gerne nach der Predigt zu mir kommen und es mir erklären. Ich gebe es euch so weiter, wie ich es verstanden habe. Sinngemäß hat mal jemand über einen Gottesdienst bzw. eine Predigt gesagt, er hätte dabei häufig das Gefühl, als würde man ihn immer nur den zweiten Teil eines dreiteiligen Filmes zeigen bzw. erzählen, dessen ersten Teil er nicht kennen und dessen Ende man ihm auch noch vorenthalten würde. Und ich kann das nachvollziehen, besonders bei vorgeschlagenen Predigttexten für den jeweiligen Sonntag. Ihr habt den gehört. Eigentlich müsste ja jetzt alles klar sein, oder? Da wird mitten hineingesprungen in einen ganz winzigen Ausschnitt aus der Bibel, aber dessen Anfang und dessen Ende der Geschichte wird einfach weggelassen. Dabei legt sich doch Bibel durch die Bibel selber aus. Kontext, Kontext, Kontext. Also der inhaltliche Gedanken- und Sinnzusammenhang, der umgebende Text vorne, hinten, entscheidet doch immer mit, wie etwas zu verstehen ist, offensichtlich oder zumindest vermutlich. Als der Jünger Johannes seine Augenzeugenerinnerungen an das Leben und Wirken von Jesus aufgeschrieben hat, da gab es bereits die Berichte von Matthäus, von Markus, von Lukas mit dieser guten Nachricht. Und die schilderten hauptsächlich, was Jesus in Galiläa sagte und tat. Und vermutlich deshalb wählte Johannes aus den vielen Zeichen und Worten von Jesus andere aus, die noch unbedingt der Nachwelt erhalten bleiben sollten, und ergänzte so das Bild von Jesus schwerpunktmäßig mit Taten aus Judäa und Jerusalem. Sein etwas anderes Evangelium ist so aufgebaut, als rufe Johannes einen Zeugen nach dem anderen in den Zeugenstand. Und der Leser muss am Ende selber sein Urteil über Jesus fällen, wer für ihn Jesus wirklich ist. So entstand also das etwas andere Evangelium des Johannes von Anfang an mit der Absicht, wie er selber sagt in seinem Wort, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Und dieses damit ihr glaubt, steht in Johannes 20, Vers 31, dieses damit ihr glaubt, kann man schönerweise auch so übersetzen, damit ihr anfangt zu glauben oder damit ihr weiterhin glaubt. Das finde ich ganz toll. So hat es zumindest die Hoffnung für alle eine Übertragung, keine wortwörtliche Übersetzung in Kapitel 20 im Vers 31 ausgedrückt. Nur Johannes berichtet zum Beispiel über die Hochzeit in Kana, die Fußwaschung, die Erscheinung nach Ostern, die Ich-Bin-Worte von Jesus, verschiedene Heilungen, die die anderen nicht erwähnen, die Auferweckung von Lazarus oder über seelsorgerische Einzelgespräche, wie das mit der Samariterin am Brunnen oder das Gespräch mit einem frommen Juden namens Nikodemus, worum es heute gehen soll. Also kurzer Rückblick, was bisher geschah in den ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Johannes, der Täufer, tauft Jesus und sieht den Heiligen Geist auf ihn herabkommen. Erste Schüler, Jünger folgen Jesus in der Hoffnung, den Messias gefunden zu haben. Im zweiten Kapitel dann fangen seine Jünger an, an ihn zu glauben. Aber erst nach der Hochzeit in Kana, wo Jesus Wasser in Wein verwandelte, also aufgrund seiner Wunder. Anschließend zieht Jesus nach Jerusalem zum Passafest und vertreibt dort die Händler mit der Peitsche. Sowohl über das erste Wunder bei der Hochzeit in Kana als auch über diese etwas öffentlichkeitswirksame Tempelreinigung mit der Peitsche gewinnt Jesus sicherlich die Aufmerksamkeit vieler Leute. Und sowohl erklärt sich auch das Interesse von Nikodemus an Jesus. an Jesus, worüber jetzt im dritten Kapitel berichtet wird. Wir sind also noch immer ganz am Anfang des Berichtes von Johannes über Jesus und werden hier Zeuge eines Gespräches unter echten Experten. Da spricht Nikodemus, wie Jesus ihn später kurz danach einmal nennt, der Lehrer, der Tora-Lehrer, der Bibellehrer mit Jesus, einem Lehrer von Gott gekommen, wie Nikodemus selbst in seinen einleitenden Worten sich ausdrückt. Aber ich glaube, da hat er noch nicht völlig begriffen, was er da eigentlich gerade selber gesagt hat. Ich lese aus der Lutherbibel: Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Oder wie es die Neue Leben-Bibel übersetzt hat: Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Wow, was für eine Gesprächseröffnung, was für ein Statement von einem der führenden Vertreter der offiziellen Lehrmeinung der jüdischen Tradition. Denn Jesus war ja zu der Zeit garantiert nicht der einzige Wanderprediger mit einer Schar von Schülern, die hinter ihm herliefen, eigentlich doch immer sehr kritisch beäugt von den offiziellen Schriftgelehrten. Aber wen meint der Nikodemus eigentlich mit dem Wir? Warum sagt er nicht einfach schlicht und einfach: Rabbi, ich weiß, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist? Ich vermute hier, dass dieses unpersönliche Wir-Wissen die Gruppe der Pharisäer meint, obwohl er ja gar nicht in deren Auftrag zu Jesus kommt. All sein Denken ist noch auf dieses ihm vertraute religiöse System bezogen, dessen bekannter Vertreter er ja ist. Wir wissen, ja, das klingt ja auch ganz schön unpersönlich. Er versteckt sich hier meines Erachtens etwas hinter einer anonymen, unbekannten Gruppe. Nur nicht zu persönlich werden, nur nicht zu nahe dran lassen. Aber nochmal zurück zum Vers 1. Warum beginnt er eigentlich mit aber? Aber, es war aber ein Mensch. Das Kapitel 2 endete mit dem Hinweis, dass viele in Jerusalem an Jesus' Namen glaubten. Als er aber in Jerusalem war, beim Passafest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Sprich, aufgrund seiner Wunder glaubten sie an ihn. Aber Jesus traute ihnen nicht und hielt sich ihnen gegenüber zurück, weil er sie alle durchschaute. Über die Menschen brauchte ihm niemand etwas zu sagen, denn er kannte das menschliche Herz bis auf den Grund. Ich glaube, darauf bezieht sich wohl dieses Aber. Jesus durchschaut die Menschen und so auch hier Nikodemus. Aber bei dem fand Jesus ehrliches Interesse. Denn ein Mensch sieht bekanntlich, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und Nikodemus ist nicht irgendwer, aber ein Mensch. Einer von circa 6.000, die zur Gruppe der Pharisäer gehörten. Eine Führungspersönlichkeit, ein Mitglied des obersten Gerichts, des Hohen Rates, reich angesehen, ein echter Promi, kommt hier zu Jesus und hatte ein ernstes Verlangen nach Informationen, hatte Fragen. Will etwas von Jesus lernen, nennt ihn Rabbi, Meister, Lehrer, macht sich damit selbst ja klein zum Schüler, zum Studenten. Nikodemus selbst hielt sich nicht unfehlbar, so wie der Papst, hatte wohl erkannt, dass auch Theologen mal falsch liegen können, auch immer nur bruchstückhaft etwas von Gott wissen. Er war in Glaubensdingen, wie ich finde, erfrischend suchend und fragend, wie wir hoffentlich auch alle immer, noch oder immer wieder. Er hielt Jesus auf jeden Fall offensichtlich nicht für einen Gotteslästerer oder Unruhestifter, wie viele seine anderen Kollegen. Die Bibel sagt uns hier nicht genau, warum Nikodemus bei Nacht zu Jesus kam. Viele Ausleger springen darauf an und interpretieren dann, weil er nicht mit Jesus gesehen werden wollte. Aus Angst, aus Scham, aufgrund seiner überragenden Stellung, um nicht seinen guten Ruf zu verlieren. Ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Ja, was könnte das denn für Folgen haben? Vielleicht würde er dann ausgestoßen aus dem Hohen Rat, aus der Führungsschicht des jüdischen Volkes. Denkbar. Aber ich bin der Meinung, genauso gut könnte man ja auch vermuten, weil er mal alleine mit Jesus reden wollte, ohne eine Menschentraube drumherum, ungestört, ohne Ablenkung. Ruhige, ernsthafte Gespräche, die führen wir doch auch häufig und gerne am Abend, oder? Und die Nacht war für jüdische Lehrer sowieso die übliche Zeit für das Studium der Tora und die Lehrgespräche, also Lehrgespräche mit H. Vielleicht hat er aber auch nur schlecht geschlafen, eine schlaflose Nacht gehabt, genutzt oder sich vielleicht an den Psalm 119 erinnert. Mein Denken kreist in jeder Nacht um dich, damit ich immer dein Gesetz befolge. Ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, nachzusinnen über dein Wort. Ich glaube, alles ist hier möglich, denkbar und deutbar. Aber offensichtlicher ist für mich, dass Nikodemus offen und ehrlich interessiert ist, anerkennt, dass Jesus etwas hat und bringt von Gott, was ihm trotz seines langen Tora-Studiums unklar ist, undeutlich geblieben ist. Doch Nikodemus kommt über seinen demütig klingenden Einleitungssatz gar nicht hinaus. Kann alle seine Fragen, so wie ihr heute, alle eure Fragen, die kann er gar nicht stellen. Denn Jesus antwortet ihm bereits. Aber worauf eigentlich? Natürlich weiß Jesus, dass Nikodemus mehr über Gott wissen will. Und was teilt er ihm dann als erstes mit? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Oder wie es die Hoffnung für alle ausdrückt, darauf erwiderte Jesus: Ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu oder von oben her geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Hä? Was geschieht hier eigentlich gerade? Reden die beiden jetzt vollkommen aneinander vorbei? Für Nikodemus völlig unverständlich, für Jesus völlig klar, ganz eindeutig, Nikodemus befand sich noch außerhalb des Reiches Gottes, also verschwendet Jesus überhaupt keine Zeit mit schönen, theoretischen, theologischen Diskussionen mit ihm über das Reich Gottes. Das kann man ja gerne machen. Aber stattdessen erklärt er Nikodemus sofort, wie Nikodemus in das Reich Gottes überhaupt hineinkommt. Jesus sagt hier mit seinem ersten Satz, dass Nikodemus, dass wir alle, so wie wir sind, überhaupt nicht für das Reich Gottes geeignet sind, nicht dazugehören, ohne eine geistliche Neugeburt. Was Jesus hier sagte, muss für den Nikodemus eine vollkommen unerhörte, einzigartige Schockbotschaft gewesen sein. Niemand sonst redet doch so mit ihm, dem führenden Tora-Lehrer. Wenn selbst also Nikodemus, der führende Lehrer, nicht gut genug ist für das Reich Gottes, ja, wer ist es denn dann überhaupt? So lautet die nicht gestellte Frage. Und Jesus hat darauf sofort die Antwort. Hören wir also weiter gut zu, um mit Nikodemus zu lernen, wie und auch wir, er und wir, in das Königreich Gottes kommen können. Denn wenn vor einer Aussage von Jesus ein doppeltes wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen steht, ist diese Stelle Jesus besonders wichtig. Das ist dann eine ganz wichtige Wahrheit, die wir unbedingt beachten sollten. Und ich kenne kaum eine Bibelstelle als dieses Gespräch, die wichtiger wäre, auch für uns. Jesus konfrontiert Nikodemus also sofort mit dem Kernproblem der Pharisäer und ich meine sogar aller Menschen. Ein frommer Jude will das Reich Gottes selber herbeiführen. Durch striktes Befolgen von Gesetzen, Geboten, Regeln, ständige Selbstoptimierung. Doch solch ein Religionssystem kann und wird niemanden retten. Und deshalb erklärt ihm Jesus hier und auch uns: Niemand, wirklich niemand kann, so wie er ist, Gott finden und erkennen, es sei denn, Gott selbst stellt diesen Kontakt selber von oben her. Mit diesem einen einzigen Satz wischt Jesus alles beiseite, wofür Nikodemus sein Leben lang eingetreten ist, was er gelernt und gelehrt hat. Sein komplettes Lebens- und Glaubenskonzept wird hier gerade radikal in Frage gestellt. Als Jude, als Nachfahre Abrahams geboren zu sein, das war doch für Nikodemus identisch mit bereits in das Reich Gottes geboren zu sein. Die Pharisäer sahen sich doch speziell als Torhüter des Königreiches Gottes, die den Schlüssel dazu in der Hand hatten. Dafür hatten sie, die Wächter der Gesetze von Mose, doch extra noch Zusatzregeln, Vorschriften hinzugefügt, als gute Tradition, als ihre Zugangskontrolle, wer dazugehört und wer nicht. Und nicht einmal diese Regeln, noch seine biologische Geburt als Jude, reicht jetzt plötzlich aus, um gerettet zu sein? Selbst heute verwechseln manche Gemeindemitglieder Tradition mit echtem Glauben an Jesus.
Ich bin doch katholisch oder meinetwegen auch freikirchlich. Und meine Oma, die kennt den Pastor ganz persönlich, jawohl.
Und das reicht jetzt nicht aus?
Wie bitte?
Wirklich nicht? Hey Jesus, du machst Witze, oder? Das kann, das will Nikodemus, das wollen die meisten Menschen lieber erst gar nicht verstehen. Als Pharisäer war sich Nikodemus sicher, einen schönen Logenplatz im Himmel reserviert zu haben. Und jetzt verlangt hier Jesus etwas völlig anderes von ihm, eine neue Geburt? Was soll das überhaupt sein? Da fragt er doch lieber noch einmal nach, ob er Jesus hier wirklich richtig verstanden hat. Wortwörtlich kann Jesus das da wohl eigentlich nicht meinen. Das klingt doch irgendwie lächerlich, schräg, absurd. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hinein und geboren werden? Ich finde die Frage von Nikodemus ziemlich menschlich und auch tröstlich. Während Jesus von geistlichen Dingen redet, versteht selbst der begabte Theologe alles nur wörtlich. Sprich, er versteht auch nur Bahnhof. Vieles von Gottes Willen erschließt sich auch uns erst nach und nach. Manche Bibelstelle geht einem erst Jahre später auf. Da ist dann Geduld gefragt. Und Fragen erlaubt und weiter zuhören. Denn diesmal antwortet ihm Jesus etwas länger. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Ah ja, alles klar jetzt? Da hat er es doch gesagt. Oder vielleicht doch noch nicht so ganz. Vom Reich Gottes ist in diesem Johannesevangelium nur in diesem Gespräch, nur in den Versen 3 und 5 überhaupt die Rede, sonst nie wieder. Die anderen Evangelien berichten häufiger darüber. Und wieder leitet Jesus mit wahrlich, wahrlich Amen ein. Also die Verse sind besonders wichtig und auch für uns wegweisend. Aber wie sind die denn eigentlich zu verstehen? Und jetzt bewege ich mich auf ganz dünnem Eis. Was meint Jesus hier mit Wasser? Im Kindergottesdienst, da war mir das noch völlig klar, natürlich die Taufe. Und viele Ausleger verstehen bis heute das Wasser ebenso wörtlich. Aber gerade über das richtige Taufverständnis wird ja leider bis heute ziemlich erbittert gestritten. Sogenannte Wiedertäufer wurden früher zum Glück nur umgebracht. Das ist also ein echtes Minenfeld hier. Denn nach meinem Verständnis ist die Taufe gerade nicht heilsentscheidend. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus, an sein Versöhnungswerk rettet, aber nicht die Taufe. Die Taufe ist nach meinem Verständnis eher für Menschen, die bereits errettet sind, ein menschlicher Gehorsamsakt als Zeichen der Zugehörigkeit, als spätere Antwort auf das Wirken des Geistes hin, auf durch den Geist bewirktes Gottvertrauen. Andere dagegen meinen, das Wasser, damit sei das Fruchtwasser gemeint, als Bezeichnung der natürlichen Geburt und Geist als Begriff der geistlichen Wiedergeburt dann von oben. Andere Ausleger schlagen vor, dass das Wasser in diesem Vers sich auf das Wort Gottes bezieht. Denn im 1. Petrusbrief zum Beispiel heißt es, ihr seid ja neu geboren. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenkten. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Das klingt auf den ersten Blick recht einleuchtend. Aber Nikodemus hatte ja überhaupt kein Neues Testament. Der kannte doch den Petrusbrief gar nicht. Also muss doch vielleicht eher etwas mit dem Wasser gemeint sein, was Nikodemus aus dem Studium der Schrift der jüdischen Bibel des Alten Testamentes entnehmen konnte. Was er bereits kannte, woran er anknüpfen konnte. Bei Jesaja lese ich zum Beispiel, denn ich will Wasser gießen auf das Dürstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Oder bei Hesekiel, der müsste Nikodemus auch bekannt sein, lese ich, denn ich will euch wieder in euer Land bringen und will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet von all eurer Unreinheit. Und von all euren Götzen will ich euch reinigen und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Aus den beiden Bibelstellen wird für mich deutlich, dass sich beide Begriffe Wasser und Geist zusammenwirkend auf diese Wiedergeburt beziehen, also fast die gleiche Bedeutung haben, wie Synonyme austauschbar gebraucht werden. Etwas später lese ich zum Beispiel bei Johannes im 7. Kapitel in den Versen 38 und 39, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und dann erklärt Johannes noch, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, also Jesus, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wenn also Wasser für den Heiligen Geist stehend im 7. Kapitel erwähnt wird, warum dann nicht auch diese Bedeutung im 3. Kapitel annehmen? Und Wasser war Nikodemus ja auch aus den vielen gesetzlichen Reinigungsvorschriften bekannt, die die Pfarrer selbst mitentwickelt hatten. Doch statt dieser kleinen äußerlichen Waschung ist eine radikale, eine innere, eine durchgreifende Komplettreinigung nötig, nämlich die Selbsterkenntnis, die Reue, die Buße, dass man nicht mehr, nicht länger an das Einhalten der Gesetze, der Gebote als Mittel zur Erlösung, an eine Art Selbsterlösung durch Gesetzestreue glaubt, dass man diesen Stolz auf die eigenen Werke und diese Selbstgerechtigkeit als Zielverfehlung, als Sünde begreift. Und zu solch einem umfassenden gedanklichen Reinigungsbad muss dann noch der Geist Gottes hinzukommen und erst dann beginnt das neue Leben, die Neugeburt. Aus Geist geboren. Ein Ausdruck, den wir noch in den Versen 6 und 8 wiederfinden. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist, hat Luther übersetzt. Oder wie es die Gute Nachricht ausdrückt, was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von menschlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was vom Geist Gottes geboren wird. Dieser etwas merkwürdige Begriff Fleisch meint in der Bibel meist den natürlichen Charakter des von Gott getrennten Menschen, der so wie er ist, nicht im Reich Gottes leben kann. Wir Menschen sind einfach nicht in der Lage, uns selbst zu erretten, zu erlösen. Doch wer Jesus sein Vertrauen schenkt, wer durch den Geist von oben wiedergeboren wird, empfängt ein neues Herz, eine neue Natur, wird eine neue Schöpfung, die es überhaupt uns erst möglich macht, ins Reich Gottes zu kommen. Die es uns dann auch möglich machen wird, einst in der Gegenwart Gottes es auszuhalten. Nikodemus und wir sollen ja nicht nur das Reich Gottes irgendwie aus der Ferne erahnen, sondern in das Reich Gottes, in Gottes Königsherrschaft einmal eingehen, hineingehen, um darin zu leben, dies mitzugestalten und das auch schon hier auf Erden. Aber das kann der natürliche, der fleischliche Mensch nicht ertragen, nicht aushalten. Um in Gottes Reich einzugehen, muss man auch dem Wesen dieses Reiches irgendwie entsprechen. Vom Geist Gottes geboren werden. Ein verändertes Herz ist die Eintrittskarte. Nicht die Abstammung, nicht die Geburt als Jude. Versteh das doch jetzt unbedingt richtig, Nikodemus. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Oder, gute Nachricht, wundere dich also nicht, dass ich zu dir sagte, ihr müsst alle von oben her geboren werden. Und das hier ist jetzt keine neue äußerliche Gesetzlichkeit, die dir auferlegt wird, Nikodemus, keine neue unbegreifliche Forderung, sondern im doppelten Wortsinn notwendig, zwingend erforderlich, wenn du ein Bürger des Reiches Gottes werden willst, da du es sonst dort gar nicht aushältst, gar nicht erst hineinkommst. Ja? Es ist und bleibt ein Geheimnis, diese Geburt von oben, diese Umkehr eines Menschen, der die Notwendigkeit der Vergebung begreift, der zu neuem geistlichem Leben aufbricht. Aber dieses Geheimnis ist spürbar in der Realität, genauso wie der Wind. Wie Jesus es oft tat, benutzt er nun ein Beispiel aus der Natur, und um eine geistliche Wahrheit noch einprägsamer zu verdeutlichen. Witzigerweise ist das hebräische bzw. griechische Wort für Wind und Geist genau dasselbe. Ruach bzw. Pneuma bedeutet sowohl Wind als auch Geist. Der Wind, also auch der Geist, weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Also das Ereignis einer lebensverändernden Begegnung und Heilung mit Jesus hat so einige Gemeinsamkeiten mit dem Wind. Wir Menschen haben keine Macht über den Wind, über den Geist. Es ist Gottes Wille, der den Geist, den Wind bewegt und steuert. Außerdem ist die Wiedergeburt wie der Wind nicht vorhersehbar. Man kann nicht sehen, wann und wo eine geistliche Geburt wirklich stattfindet. Die ist unsichtbar. Aber man kann die Auswirkungen des Windes des Geistes im Leben eines Menschen erkennen. Denn wenn jemand errettet ist, verändert er sich nach und nach. Aber seine bösen Dinge, die er bisher getan hat, werden überhaupt als solche erstmal erkannt und dann abgestellt und anschließend vielleicht sogar gehasst. Und geistliche Dinge, die man früher verabscheute, werden einem jetzt lieb, selbstverständlich. Gebet, Bibel lesen, zum Gottesdienst gehen. Und der Geist ist es, der den Menschen befähigt, solche Wahrheiten überhaupt einzusehen. So geheimnisvoll ist es und doch spürbare Realität wie der Wind. So geheimnisvoll und doch so ganz klar erkennbar am Leben eines anderen Menschen ist es, wenn er vom Geist von oben her neu geboren wird. Niemand kann durch eigene Werke noch so gutes Benehmen oder Streben oder durch irgendwelche Manipulationsversuche Gottes Geist in seinem Wirken irgendwie beeinflussen oder Gott oder Jesus irgendwie beeindrucken. Das klappt nicht. Man kann Glauben nicht begreifen, weder intellektuell noch mit den Händen packen. Man kann Glauben nur erfahren, spüren, wie der Wind, der einen berührt. Der Wind macht's äußerlich, der Geist innerlich. Und so ähnlich still und leise wie Nikodemus etwas später aus diesem Gespräch verschwindet, verschwinde ich jetzt gleich hier vom Rednerpult, denn der vorgeschlagene Predigttext, der endet jetzt hier. Obwohl das Gespräch ja noch gar nicht zu Ende ist, das geht weiter und auch weiter wirkt in Nikodemus, wie wir gehört haben. Also, wer den dritten Teil der Geschichte kennenlernen will, der sollte bitte im Johannesevangelium weiterlesen. Es reicht nicht, ein heimlicher Sympathisant von Jesus zu sein. Jesus will keine Bewunderer, sondern Menschen, die ihr ganzes Sein durch seinen Geist grundlegend verändern lassen, neu geboren werden, um ihren Platz im Reich Gottes dann einzunehmen, um Frucht zu bringen. Aber erst kommt das Sein, dann das Tun, aus Dankbarkeit, nicht als Vorbedingung. Kein Kind und ebenso auch kein Kind Gottes hat sich seine Geburt seine Neugeburt ja irgendwie verdient, selbst erarbeitet. Das ist doch Quatsch. Nur der Geist Jesus in uns schafft diesen radikalen Neuanfang. Ich kann nichts dazu tun, wie bei meiner ersten Geburt nicht. Niemand von uns hat sich doch selbst geboren. Ja, eine Geburt ist schmerzhaft, wie auch die Erkenntnis der eigenen Betroffenheit, der eigenen Verlorenheit, der eigenen Gottesferne. Wir wollen üblicherweise immer erst gerne Beweise für etwas, bevor wir etwas akzeptieren und annehmen wollen. Doch beim Glauben läuft es genau andersherum. Erst wenn wir anfangen, den Aussagen und Zusagen Jesus zu vertrauen, diese annehmen, anwenden, erst dann werden wir sie erfahren und erleben. Und Jesus macht Nikodemus in diesem Nachtgespräch deutlich, dass diese Neugeburt Priorität, also Vorrang vor allen anderen geistlichen Werken und Taten hat. Alle unsere guten Werke sind wertlos, bis nicht unser Herz durch den Geist Jesu verändert und erneuert wird. Nikodemus ist für mich ein Musterexemplar eines frommen, eines religiösen Menschen, der in der rabbinischen Tradition sein Heil suchte. So viel wie wir vielleicht in der kirchlichen Tradition unser Heil suchen. Der natürliche Zustand jedes Menschen ist der eines Pharisäers, der auf seine eigenen Werke vor Gott vertraut und gar nicht einsehen will, dass sein Herz erneuert werden muss, der nicht erkennt, dass er eigentlich geistlich tot ist ohne Jesus. Ich bin davon überzeugt, je mehr wir uns dem Wort Gottes aussetzen, desto mehr öffnen wir uns für das Wirken des Heiligen Geistes, der unser Herz verändert, nach und nach, damit wir Jesus ähnlicher werden und Frucht bringen. Ich hoffe und bete für jeden Zuhörer und Zuschauer, dass Gott dich so lange unruhig macht, fragen lässt, suchend und fragend zurücklässt, bis du die Liebe Gottes in der Person und im Erlösungswerk Jesu Christi erfahren hast. Durch eine Neugeburt, durch ein erneuertes Herz, bewirkt durch seinen Heiligen Geist. Amen.